Wir wollen noch schnell die zweite Kapitel, denn wir wollen die dritte heute behandeln. Wir streifen das Wohlleben, Weinweibe, Gesang, Weinbergpflanzen, Frauen in Menge, Gold und Silber, Weintrinken. Das sind die Sachen, die hier gehen. Ich will nur was sehr grundsätzlich über diese Kapitel sagen. Jede Götze zerstört sich an die Stelle, wo sie sich zu Gott macht. Und das ist nicht nur heilsgeschichtlich wahr, sondern dass es auch persönlich war. Heilsgeschichtlich, Elias sagte über den Baal, es wird weder Regen noch Tau 3 Jahre in Israel geben. Denn Baal war eine Götze von Regen, Fruchtbarkeit mit Kultdirnen. Es ist die Götze unserer Zeit, die Glaube an Sex, die Glaube an sich ausleben. Und Gott sagte, es wird kein Regen. Er zerstört die Götze, an wo sie sich zu Gott macht. Dieses ist in die Geschichte immer wieder der Fall. Nationalsozialismus glaubte an Macht und Hitler las Deutschland in Schutt und Asche. Kommunismus glaubte an eine säkuläre Utopie hier auf Erde. Wir werden die Ernte reinbringen ohne Gott und ist bankrott geworden. Amerika in 20er Jahre hat eine sehr dumme Präsident gesagt, das Geschäft Amerika ist Geschäft. Und kurz danach kommt die Wirtschaftskrise und die reichen Leute sind aus dem Fenster gestört, denn sie haben alles verloren. Gott zerstört jede Götze, ob das eine Machtvorstellung, eine Vorstellung von wie Baal, von Sexualität nebenan, diese Baal-Götze heute wird sicherlich zu Impotenz führen, wenn man ständig die Betonung auf Sexualität und Orgasmen, solche Art von Oberflächlichkeiten in diesem Sinne, dann es wird sicherlich mehr und mehr zu Impotenz, denn das wird so eine zentrale Ereignis, die allerhöchste Ereignis, und deswegen wird man ganz und gar, das muss richtig, und wenn man so reagiert, wird es nicht sein. Der große Psychologe Viktor Frankl sagte, wenn wir suchen Glück, finden wir kein Glück. Wenn wir suchen Selbsterfüllung, finden wir keine Selbsterfüllung. Wir werden nur selbsterfüllt, wenn wir dienen Gott und dienen den anderen. Dann erleben wir wahre Selbsterfüllung. Jede Überbetonung auf etwas, Wein, Weibe, Gesang, alles das führt letzten Endes schief. Und das ist sehr leicht zu beweisen. Leute, die sehr gerne mit Wein und trinken mehr und mehr, Alkoholismus zerstört der Person. Es führt nicht zu großer Lust, sondern es führt zu Selbstzerstörung und öfters zu den Menschen um diese Person. Ich habe das in meiner Gemeinde erlebt, als ich eingeladen war von einer verzweifelten Frau. Ihr Mann war Alkoholiker und ich habe ihn sehr in Gewissen geredet, dass er muss eine Entziehungskur. Und ich habe mit dem Arzt angerufen. Er hat gesagt, wissen Sie nicht, Herr Pfarrer Jaffin, dass Alkohol getrunken wird an deutscher Arbeitsstelle und dass ein sehr hoher Prozent Alkoholismus gibt unter uns, wo wir, die meisten Menschen, das nicht wissen. Das ist die Zerstörung ein Mensch und die Zerstörung eine Gesellschaft. Wer mit Rauschgift sich einlässt, um höhere Potenz und stärkere Gefühle, wird das erleben. Heroin anscheinend, die erste Schuss von Heroin entwickelt eine Freude, eine Intensität des Erlebnisses, die übersteigert alles, was Menschen vorstellen kann. Nur, es führt zu einer Abhängigkeit, die dann zerstört die ganze Leib, Geist und Seele. Und am Schluss, wie bei den Alkoholikern, haben sie überhaupt keine Lust mehr an ihr Droge, aber sie müssen es nehmen, weil ihr Stoffwechsel ist abhängig davon. So ist es bei der Don Juan. Das ist ein sehr interessantes Thema, Don Juan. Tirso de Molina ist der Erste, der darüber geschrieben. Ich kenne ihn etwas, denn ich habe Vorträge in Spanien gehalten und ich habe mich etwas mit spanischer Literatur beschäftigt. Dieser Gedanke ist übernommen von Molière, bekannterweise von Don Giovanni, ist die berühmteste von Mozart bis Max Frisch in unserer Zeit. Wie ist es mit diesem Playboy-Leben, das Leben an, das Glauben an Sex? Diese Menschen sehen der Frau nur als ein Gegenstand ihr eigenes Selbstbefriedigung. Das ist nur ein Aspekt. Die tiefere Aspekt ist ihr Ichlosigkeit. Playboys sind Menschen, die keine Vorstellung von sich selber haben. Die haben keine Gehalt in ihrer eigenen Person. Sie sind eher sehr feminin und nicht maskulin. Denn eine maskuline Natur akzeptiert eine Frau als ein volles Wesen, Leib, Geist und Seelen und eine Gegenüber für uns. Ein Playboy ist jemand, der tobt sich aus mit alle möglichen Frauen, die nur Gegenstand ist, weil er selbst nur ein Gegenstand zu sich selbst ist. Er hat keine Identität. Er lebt von einer äußeren Lust ohne ein inneres Gehalt. Und das bedeutet, diese Menschen sind nicht fähig zu lieben. Und wer nicht fähig zu lieben, kann sich selbst nicht lieben. Und das bedeutet, er hat keine Identität. Die sind sehr armselige Menschen, die Playboys. Man wird heute das sehr hochschreiben, diese Leute, die mit allen möglichen schönen Frauen, nein, die sind zu bemitleiden. Zu bemitleiden, weil sie keine selbst haben. Ich habe einen Freund, der in die Liebe verliebt war. Das ist eine sehr romantische Auffassung und das gibt auch heute. Er hat eine Auffassung von Frauen, die müssen schön, die müssen hübsch, aber je mehr er sie kennenlernte, je weniger er sie mochte. Das bedeutet, er hat keine persönliche Beziehung zu dieser Frau, sondern hat nur eine Beziehung zu seiner eigenen Vorstellung von Liebe und Glück. Die Frau war kein Gegenüber, weil er selbst kein Gegenüber war. Er hat keine echte Persönlichkeit. Ein wahrer Mann, was männlich, die Playboys sind nicht männlich, die sind sehr feminin. Was wahr männlich ist, akzeptiert ein Gegenüber in eine Frau, weiß, dass Lust und Liebe nicht das Gleiche sind. Selbstverständlich in einer guten Ehe gibt eine sexuelle Beziehung und das ist sehr wichtig. Wichtiger noch ist die seelische und die geistliche Beziehung, dass man die andere Person voll sieht. Ein Playboy sieht die andere nicht voll, weil er selbst nicht voll sehen kann. Er hat keine Seele und er hat keinen Geist, er hat nur Körper. Das ist der Untergang der Menschheit. Diese Art, und das ist unsere Gesellschaft heute. Und das hat der Prediger Salomo sehr deutlich geschrieben. Aber ich will euch was sagen über dieser Salomo. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Die frühe Leiter von Lieben selber sehr interessiert an dieser Entdeckung. Ich glaube, niemand hat das je gesehen mit Salomo. Sie kennen die berühmte Geschichte, dass zwei Huren kommen zu Salomo und sagen, das ist mein Kind. Und Salomo, der seine Weisheit hier zeigt, sagt, trenn das Kind. Und dann die richtige Mutter sagt, nein, das soll nicht geschehen. Und das wird immer genommen von Brecht und von anderen und mit Recht als ein Zeichen seiner Weisheit. Was nie bis jetzt gesehen, mindestens ich kenne niemanden, der das sah, weil ich arbeite mit Bildern. Das ist eine prophetische Aussage über Salomo selbst. Denn Salomo hat Horen in seinem Dienst. Nach jüdischer Auffassung, diese Fremdfrau und Kult, er hat 1000 Frauen, er bringt Fremdkulten, das ist Horerei, Baaldienst unter anderem, mehrere Götzen, mehrere Frauen, und das führt zu die Trennung sein eigener Reich. Das ist die tiefste Auslegung dieser Text. Hier wird Salomo vorgebracht werden, es ist nicht nur ein Zeichen seiner Weisheit, sondern Salomo, Israel wird getrennt nach Salomos Tod wegen Salomos Tun. Denn Salomo hat Hurendienst gemacht. Das bedeutet, Fremdfrauen in Kulte im Land gebracht gegen das erste Gebot. Du sollst kein Gott neben mir haben. Und das führt zu der Trennung sein Reich. Hier sind zwei Huren, nicht nur zwei Frauen, sondern zwei Huren, steht deutlich geschrieben. Und Salomo sagt, trenn denen. Das ist die Vordeutung, die Trennung sein eigenes Reich. Hat jemand das je gesehen in diesem Text? Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen, weil ich gehe von Bild aus. Und dieses Bild und Wort, Hurerei, Trennung, dann gleich Trennung sein eigenes Reich, weil er Hurerei macht mit Fremdfrauen und Kulten. Jetzt gehen wir zu ihrer Kapitel 3. Wir haben sehr interessante Themen hier, ein paar, die schwer für Pietisten zu schlucken. Zum Beispiel, es gibt ein Zeit zu tanzen, das steht auch hier. Ja? Aber das ist nicht die gefährlichste, es gibt viel gefährliche Aussage als das. Schauen wir das an. Ein jegliches hat seine Zeit. Was bedeutet das eigentlich? Was für Zeit? Ist das unsere Zeit oder ist das Gottes vorgegebene Zeit? Es ist sehr schwer, das von das zu entnehmen. Ich glaube, die beiden haben eine gewisse Einheit. Das bedeutet, wir stehen in einer bestimmten Zeit und Gott lenkt die Geschichte und da gibt es eine Zeit zu pflanzen, und das ist sehr klar, wann man pflanzt, das lernt man mit der Zeit, wann man pflanzt. Ich bin kein Landwirt, aber man weiß, wann die richtige Zeit. Ich glaube, in Israel hat man mehr Ernten, in wärmer Länder kann man mehr ernten, mehr Zeiten der Ernten und sehen, als in kalte Länder. Es gibt ein Zeit zu pflanzen. Moment, geboren und sterben sind die Erste. Ja, aber wer bestimmt über Geburt und wer bestimmt über Tod? Well, das ist sicherlich Gott. Und im Moment, wenn wir über beide bestimmen, dann sind wir an Gottes Stelle. Und das ist heute mehr und mehr der Fall, dass der Mensch bestimmt über das Leben selber, ob der das haben will und vor allem, dass er das rausnehmen kann, wenn er das nicht haben will. Ich habe gerade ein Gedicht geschrieben über Abtreibung. Ich habe eine sehr merkwürdige Erfahrung in dieser Sache. Ich ging jede Woche im Krankenhaus in Leonberg, die Kranken zu besuchen. Und als ich auf den Weg war von der Parkstelle zum Krankenhaus, ich sah einen Baum. Und um den Baum waren Blätter, immer von Bild. Meine Lyrik wie meine Theologie, alles geht um Bild. Und da war Blätter ungereiht genau um diese Baum. Wie Kinder, die weggenommen, von wo sie dazu gehören. Ich habe dieses Bild heute aufgenommen in einem Gedicht. Aus der, wo sie Saft kriegen, das ist weggenommen, abgetrieben sein. In Amerika, nach amerikanischem Gesetz, die Präsident Clinton unterstützt hat, man kann bis zum letzten Tag vor der Geburt ein Kind austreiben. Die Amerikaner sind ein etwas gläubiger Volk als hier und die haben in die beiden Häuser, Unter- und Oberhäuser, dagegen gewählt und Clinton hat das unterstützt und ein Vetorecht. Und das hat Bush, glaube ich, jetzt abgeschafft. Er will Abtreibung überhaupt. Kerry wird dies sicherlich nicht das tun. Sicherlich nicht. Das bedeutet, der Mensch macht sich zum Gott. Herr über Leben und über Tod. Und was wird Gottes Strafe sein? Aussterben. Aussterben. Und wir sehen das deutsche Volk. Das deutsche Volk, das nur als ein Beispiel, aber das ist ganz Europa, steht vor einem Dilemma, dass in diesem Wohlstand wenige Kinder gibt. Und dann kommt die Frage, was können wir tun mit einer überalterten Gesellschaft? Sie sehen das jeden Tag im Fernseher, dieses Problem. Wir brauchen Leute hier bringen. Und wenn wir Leute hier bringen, wird unsere Gesellschaft entfremdet, es wird verfremdet sein, ob das aus Osteuropa oder sogar aus der Türkei, und das deutsche Volk wird kein deutsches Volk mehr sein. Vielleicht das ist eine Strafe für was im Dritten Reich passiert, eine späte Strafe. Das deutsche Volk wird aufhören als Volk zu sein, weil das völkische Betonung zu einer Götze geworden. Das müssen wir sehen. Wir sind mit sehr ernsten Problemen beschäftigt. Denn wenn die Deutschen nicht viel Kinder kriegen, dann können sie dieses Problem nicht lösen. Das ist die einzige Lösung für dieses Problem. Und wann ist die Zeit, wenn die Deutsche vier Kinder gekriegt? Ein Kind für den Führer im Dritten Reich. Das ist sehr interessant, diese ganze Entwicklung. Aber es hat auch mit der Art, dass ein Mensch sich oder ein Volk an Gottes Stelle, wenn Sie Saul lesen, mein Laienvorsitzender sagt, mein bestes Buch, und er kennt die alle und sehr gut, ist mein Buch über Saul und David. Und wenn dieser Text genau gelesen ist, was Samuel sagt, dass Saul tun soll, sind immer an Gottes Stelle zu setzen. Weil Gott will kein König an seine Stelle haben. Und das Volk Israel sagt, wir wollen wie die Welt sein, wir wollen ein König. Bis in die Tatsache, der Fettschwanz zu essen. Das muss der essen, das gehört nur Gott. Steht deutlich in Torah. Saul wird an Gottes Stelle gesetzt, weil Israel will nicht ihr Gott. Sie wollen wie die anderen Völker sein. Deswegen ist es ein ungeheuer Warnzeichen an uns, die Grenze des Menschseins. Ob das Klonen ist oder Abtreibung oder die Entscheidung, dass man Menschen sozusagen Euthanasie sterben, bringen. In alle dieser Sache stehen wir gegen die Zeit, die Gott uns gibt, weil er ist Herr über Zeit. Meine Zeit steht in deine Hände. Er schuf Zeit. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Anfang ist Zeit. Himmel und Erde ist Raum. Das ist ein ungeheuer zentraler Aspekt unserer Welt heute. Denn wenn wir an Gottes Stelle uns setzen und selbst zu Gott machen, wir werden selbst vernichtet sein. Und das müssen wir wissen. Gott erduldet das nicht. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit. Ja, ich gebe euch ein Beispiel, wo Töten seine Zeit hat. Das klingt schockierend, das ist noch schockierender als Tanzen für einen Pietist, glaube ich. Das Töten hat seine Zeit. Nach internationalem Recht, ich will Deutsch sprechen hier, ohne Endung, aber Deutsch, klar sprechen. Nach internationalem Recht in Israel, wenn wir wissen, dass ein Mann ein Terrorist ist und der vorhat, ein chemischer oder biologischer Angriff, wo Tausende oder Hunderte sterben werden. Wir haben nach internationalem Recht nicht das Recht, ihn zu töten. Erst muss der was tun und dann dürfen wir ihn töten. Und die Welt ruft immer nach internationalem Recht. Internationales Recht ist lächerlich. Es hat keine Rolle in unserem Krieg gegen Terrorismus. Wir brauchen ein neues internationales Recht. Diese vor, was Amerika und Israel beide tun, und das ist, diese Terroristen umzubringen. Und das ist Töten, umzubringen, vor sie uns umbringen. Weil wenn sie uns, wir haben erlebt in Israel, alle möglichen unschuldigen Frauen und Kinder umgebracht, nur weil die Juden sind, wie in Deutschland in Hitlerzeit. Und wenn wir die Leute, die das vorhaben, nicht vorher töten, und wenn sie Mitglied Hamas und Dschihad und so weiter, und wir wissen, dass sie aktive Mitglied, wir müssen denen töten, vor sie uns töten. Und das ist gegen international Recht. Und ich gebe euch noch ein Beispiel hier. Es ist ein Beispiel, es gibt ein Zeit zu töten. Ja, es gibt ein Zeit zu töten. Die UNO. Ich kann mich erinnern, habe ich gehört, die republikanische Treffung, Bush zu nominieren, wurde gefragt, öffentlich. Wer schützt Demokratie besser, die UNO oder den Vereinigten Staaten? Und alle schrien den Vereinigten Staaten. Und wissen Sie warum? Was ist der UNO? Aber Eban hat gesagt, und er war ein Linksliberaler und ein kluger Mann, er sagte, wenn die 10 Gebote für die Weltöffentlichkeit, für die UNO gebracht, die werden abgelehnt, weil sie aus Israel kommen. Und zwar von fast allen Ländern. Die UNO ist die Welt. Und das negativste Bild in der Bibel ist die Welt. Und die Welt steht gegen Gottes Volk. Ob das die Juden in Israel oder ob die Christen jetzt hier. Habe ich Sie schockiert?
Nein, ich komme wieder.
Das ist gut. Weil wissen Sie, einer hat gesagt, wenn du redest mit Vollmacht, David, jemand geht raus. Und so, ich habe das gesagt, als jemand rausging. Und 5 Minuten später kam er zurück. Ja, da war ich in großer Verlegenheit. Gut, Sie kommen zurück. Ja. Wir leben in einer merkwürdigen Welt. Da gibt jetzt eine Zeit zu töten. Wenn wir wissen, dass dieser Mann ein großer, der gehört einer terroristischen Gruppe und er ist aktiv in dieser Gruppe. Wir müssen ihn erledigen, bevor er uns erledigt. Das ist gegen internationales Recht. So was bedeutet dieser Begriff internationales Recht? Gar nichts. Wir sind in einem Krieg. Das wissen wir in Amerika. Deutschland weiß das nicht. Wissen Sie, es gibt diese Aussage, und die ist eine kluge Aussage. Die Amerikaner haben nicht im 20. Jahrhundert gelebt. Die Europäer schon. Es waren zwei schreckliche Kriege. Amerika hat Leute verloren in dem Zweiten Weltkrieg, aber nicht wirklich in diesem Jahrhundert. Zwar, es gab die sogenannte verlorene Generation. Das sind Hemingway und Faulkner und der große F. Scott Fitzgerald, der ist der größte von denen, ganz und gar, meiner Meinung nach. Die alle würden Alkoholiker sein und sie haben gesehen, was der Erste Weltkrieg bedeutet im Geist. Aber das Volk hat es nicht gesehen. Die Europäer leben nicht im 21. Jahrhundert, sondern die Amerikaner. Es ist ein Umtauschen. In Amerika, jeder weiß, wir sind im Krieg. Man gewinnt das nicht, dieser Eindruck in Deutschland. Das ist alles Wellness, wir wollen was Schönes erleben. Wann kommt die erste Überfall hier in Europa? Die große Freunde der Araber, die Franzosen, haben zwei Journalisten verhaftet von Terroristen. Und sie haben alle die Verbindung zu den Araber. Arafat ist jetzt in Paris, ja? Die sind der wirklich gegen Israel. Schrecklich so. Aber es hilft ihnen nicht. Diese zwei Journalisten sind nicht freigekommen. Wir kommen in Madrid ein, der gleiche Tag, als diese Explosion kam. Nur wir kommen mit einem Auto und das war mit einem Zug. Aber ganz in der Nähe, ich habe in die Baptistengemeinde da gesprochen. Wir sind in einem Krieg, liebe Brüder und Schwestern. Und wir Europäer leben wie die Amerikaner im 20. Jahrhundert. Als ob, ja. Ja, sicher, war ein paar Jahre Krieg. Wissen Sie meine Erfahrung von der Zweiten Weltkrieg? Ich war als Kind, ich bin Jahrgang 37 nach New York gefahren und da patrouilliert eine hin und her, zu schauen, ob ein deutsches U-Boot. Das hat gegeben 1942, aber 43 nicht mehr. Das war meine Erfahrung von Krieg. Mein Vater hat ein B auf sein Auto statt ein A. B bedeutet, er dürfte mehr Benzin. Ich glaube, Kaffee war rationiert auch und sonst hat gar nichts geändert. Ja, wir haben Leute verloren, aber gar nichts. So schlimm wie in der Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Aber Europa lebt jetzt abseits von der Wirklichkeit. Wir sind in einem Krieg. Ein Krieg gegen Terror. Ein Krieg gegen Islam. Und ich will euch hier was sagen. Das weiß niemand hier. Ich war 2002 im Januar in Florida. Und sah ein Programm von NBC, ein weltliches Programm über Welt in Krise. Eine war Philippinen, einmal Indonesien, dieses Mal über Syrien. Syrien ist ein Terrorstaat, die unterstützt Jihad, Hamas und so weiter. Wir sind eingeführt von einer jungen Frau, die ist eine weltliche Person, in die größte Moschee in Syrien, die Omiyad-Moschee, genannt für die größte Dynastie in die Geschichte Islam. Der Mann, der in die Moschee führt, weiß, dass Millionen Amerikaner dieses Programm sehen. Er ist deswegen gewählt als ein Kenner dieser Materie. Und wir gehen in die Moschee und gehen mit die Frau und dann sehen wir ein Minarett mitten in der Moschee. Und sie fragt, wie heißt der Minarett? Na, hören Sie das. Das heißt der Jesu-Minarett. Und dann fragt sie, warum der Jesu-Minarett? Und er sagt, Jesus wird wiederkommen zu diesem Minarett. Now, in mein Bibel steht, wo er weggegangen ist, wird er wiederkommen. Das ist Apostelgeschichte 1, der Ölberg. Und es steht im Alten Testament, Zachariah 14, der Messias kommt zu der Ölberg und spaltet diesen Ölberg. Und dann, und das vergessen Sie niemals, was ich jetzt sage. Dann fragt sie, was hat er vor? Und der Mann, der Kenner, sagt, zwei Dinge hat er vor. Beweis für die ganze Welt zu geben, dass er nicht gestorben ist für die Sünde der Menschheit. Mit dieser ist Christentum erledigt. Und das Zweite, zu schauen, dass alle Juden auf Erden umgebracht werden. Ende des Zitats. Das ist Islam. Und lernen Sie das jetzt. Bin Laden ist ein echter Moslem. Die liberale Moslems, man hört in deutschen Fernseher, wir sind ein friedensliebendes Volk. Ja, die sind. Wissen Sie, was Frieden bedeutet für einen Moslem? Der vom Koran geht, durch die Schwert ist Islam immer getragen, durch den Schwert. Durch das Schwert wird ein Land Islam gehören. Und dann wird ein Frieden geben unter das islamische Gesetz. Das ist islamischer Frieden. Vergessen Sie das niemals. Denn die Hass gegen Israel in die islamische Welt ist größer als im Dritten Reich. Denn in Deutschland haben wir Freunde gehabt. Viele die passiv, manche die aktiv. Es gab 6000 in Berlin, die Juden versteckt haben. In Islam, eine Hass gegen Israel aus einem sehr einfachen Grund. Ihre Gürze ist ein Machtgürze und verliert jeden Krieg gegen Israel. Das stellt ihre eigene Glaube in Frage. Wie kann Allah erlauben, dass Israel immer gewinnt, wenn Allah, er spricht für über Milliarden Menschen. In Israel gibt fast 5 Millionen Juden. Wir stehen in die Endschlag. Und ich glaube, viele Pietisten wissen das. Und ich sage euch noch eine. Es gibt eine Zeit zu zerstören. Ich glaube, das kommt auch hier. Iran. Die Hauptalliierte der Antichrist. Niemand weiß, ob der Antichrist ein Mensch ist oder ein Geist. Iran baut Atomwaffen. Die haben Raketen, die Israel treffen kann. Die öfters geprobt und sie bauen Raketen, die Deutschland treffen kann. In die gleiche Zeit, Israel hat Waffen von Amerika gekriegt, die Beton durchbrechen kann. Und wir stehen für die gleiche Sache mit Saddam Hussein 1981, als Israel Saddam Husseins Atomreaktor zerstört. Die können gar nicht erinnern. Die waren zu jung, das zu. Und die ganze Welt war entsetzt natürlich gegen Israel. Wir sind immer die Sündenbock. Und wir dürfen nach europäischem Verständnis uns überhaupt nicht verteidigen. Wir dürfen keinen Zaun. Seit dieser Zaun angefangen zu errichten war, gibt es sehr, sehr wenige Überfälle. Es gibt eine Zeit zu töten, es gibt eine Zeit zu heilen und es gibt eine Zeit abzubrechen. Ja, das kann man auch sagen, diese abzubrechen, was jetzt passieren wird in Iran. Bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen, tanzen hat seine Zeit. Pietisten weigern sich zu tanzen, ja, gibt tanzen, hat auch keine Zeit. Man denkt auch an der Hasidim. Der Hasidim, Männer tanzen. Und sie tanzen mit dem Torah in Freude, in Dankbarkeit, dass Israel erwählt und die Gebote Gottes, die die Ordnung für die Welt ist, nach jüdischem Verständnis gegeben ist. Tanzen hat seine Zeit. Stein wegwerfen hat seine Zeit. Stein sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit. Aufzuhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat eine Zeit. Verlieren. Es ist einfach umfassend. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden. Jetzt kommen wir zu Dingen, die sehr wichtig sind. Schweigen und reden. Es ist eine grundpsychologische Wahrheit. Eine grundpsychologische Wahrheit. Dass alle unsere Gaben enthalten unsere Ungabe. Es gibt keine Gabe, die wir haben, die nicht in sich trägt. Genau das Gegenteil. Menschen, die leidenschaftlich reden, und ich gehöre dazu, kann über den Ziel hinaus schießen. In die Aufregung, was man zu sagen hat, dass man abends gut schwitzt, bis man einschlafen kann. Und Menschen, die die Fähigkeit haben zu hören, meine Frau hat diese Fähigkeit, weil sie keine andere Wahl mit so einem Mann hat, ja, sie schweigen, wenn sie reden müssen. Jede Gabe, die wir haben, ohne Ausnahme, hat negative Aspekte. Und so ist es mit jeder Ungabe. Ich habe einen geistig behinderten Sohn. Er hat keinen Ellenbogen. Er stellt die Welt mit seinen Ellenbogen in Frage. Das ist eine Ungabe, die aber zu Gabe sein kann. Überlegen Sie über sich selbst. Ich sage ein grundsätzliches psychologische Wahrheit. Und ich meine auch biblische psychologische Wahrheit. Denken Sie in die großen Gestalten in die Bibel, wo die besondere Gabe, die Sie haben, zu besonderer Schwäche gehören kann. David, der große Kriegsmann, der bereit ist, Uriah im Krieg zu opfern, für seine eigene Lust. Oh, ich könnte reden und reden über diese Themen, Stärke und Schwäche, aber überlegen Sie über sich selber. Wo Sie Ihr besondere Gaben haben, ist Ihr besondere Schwäche. Die Zeit zu reden, die Zeit zu schweigen. Es gibt diese schwäbische Aussage, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und es gibt die jüdische Auffassung, Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Wir reden sehr gerne. Und beide Aussagen sind grundsätzlich falsch. Es gibt eine Zeit zu reden, es gibt eine Zeit zu schweigen. Und ich will euch, und ich finde es immer besser, wenn der Pfarrer direkt sich selbst angreift, als Beispiel für euch, nicht über jemand anders. Ich habe Schwierigkeit zu schweigen, weil ich bin ein redender Mensch. Es gibt einen Mensch, der mich an der Wand reden kann. Das ist mein Neffe Matthew. Ich telefoniere ihn und bevor ich überhaupt ein Wort sagen, habe ich 3 Sätze von ihm gehört. Ja, es gibt solche, ja. Aber ich bin gerufen, 22. Dezember, von einer Pietistin, eine ganz innige Frau, ganz klein, und sie hat einen Mann, der ein Heide war, und der war im Krankenhaus, und er war gegen Glaube, er ging immer zu seinem Stammtisch, er hat Verachtung für Glaube, und die Frau hat Vertrauen in mich, ich weiß nicht, Vertrauen in Gott sollte man haben, da bin ich denn ein Pfarrer. Und sie hat gesagt, Herr Pfarrer, tun Sie was, meinen Mann zu retten. Denn der Mann hat Krebs und hat es nicht gewusst. Er hat Sachen hier und er hat geglaubt, das hat mit seinen Zähnen. Er hat Krebs in die letzte Phase. Um sicher zu sein, habe ich mit den Ärzten gesprochen. Ich stehe unter Schweigepflicht, sie auch. Und die Ärzte haben gesagt, er steht in die letzte Phase. Niemand weiß, nur Gott, die Stunde zu sterben. Gott weiß das, nicht die Ärzte. Manchmal sagen die Ärzte 2 Wochen und es kann 2 Monate dauern. Aber er war in die letzte Phase, hat Metastase. Und ich solle ihn retten. So, ich ging zu ihm hin. Das Erste, wenn ich solche Auftrag habe, ich muss Vertrauen haben. Ein Vertrauen, dass Gott tun kann, was ich nicht tun kann. Ich gehe auf mein Knie und ich bete, Herr, nur du kannst diesem Mann helfen, wenn es dein Wille ist. Lass das geschehen. Ich ging im Krankenhaus und ich las ihn nur aus Lukas 15. Ich glaube, es ist Lukas 15, die 2 Schächer. Müsste vielleicht woanders, ich weiß nicht genau, wo er steht. Die 2 Schächer haben, genau, es ist später, es ist 24 oder 23 später, ja. Die über die 2 Schächer am Kreuz. Sie merken, wie wenig ich die Bibel kenne, deswegen sind sie zu mir gekommen, ja. Ich las ihn über die 2 Schächer am Kreuz. Und dann habe ich gesagt, die eine Schächer geht in ewige Verlorenheit. Die andere im Sterben bekennt sich zu Jesus, tut Buße und wird den Himmelreich ererben. Und ich ging nach Hause, er hat kein Wort zu mir gesprochen. Auf jeden Fall, nächsten Tag habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihm gesagt, Sie sind im Sterben. Sie wissen das nicht, aber ich weiß das und ich sage Sie das. Sie haben nicht lang zu leben. Ich betete. Ich ging nach Hause. Es war 24. Dezember. Ich habe eine Israelreise für die 26. Dezember in 2 Tage. 5 Uhr in die Früh läutet es. Für einen Amerikaner, nicht für einen Schwabe. Für einen Amerikaner ist das Mitte der Nacht. 5 Uhr in die Früh. Wir schlafen bis 7:45. Ja. Und ich habe gewusst, es ist die Frau. Die Frau sagt, komm zu meinem Mann. Er will mit Ihnen sprechen. Es gibt eine Zeit zu schweigen und eine Zeit zu reden. Und meine Stärke ist Reden und damit ist enthalten meine Schwäche, dass ich nicht schweigen, wenn ich schweigen muss. Und der Herr hat mich gelernt hier. Ich ging zu ihm hin und er sagt gar nichts. Ich sagte, haben Sie was zu sagen? Kein Wort. Ich betete innig, zählte bis 10, betete weiter innig, betete bis 20, ja, Herr Pfarrer, ich habe was zu sagen. Und dann ging noch mal. Endlich kommt er raus damit, ich habe nicht richtig gelebt. Das ist nicht Buße, das ist der 2. Tafel Mose, der Bezug zu Menschen, nicht zu Gott. Das ist kein Buße. Es ist ein Teil, aber nicht der wichtigste Teil. Ich habe gesagt, ist das alles? Und da war eine lange, lange Pause. Und Jaffin muss schweigen. Ich kann nicht Buße für ein anderer tun. Das ist kein Buße. Ich muss schweigen. Und ich muss euch sagen, es war schwer. Ich habe meine Lippen festgehalten. Ich würde das gerne tun bei meinem Zahnarzt, dass ich meine Lippe festhalten könnte, dass sie nicht los an mich gehen. Ich glaube nicht an das Fegefeuer, bis ich zu meinem Zahnarzt 1,5 Stunde ging. Jetzt seit dann weiß ich, dass sowas gibt, ja? Ich hält meine Lippen ganz fest und endlich, ich betete, ich zählte und dann endlich sagte der Herr Pfarrer, ich habe ohne Christus gelebt. Ich habe gesagt, bereuen Sie das und wollen Sie sich ändern. Er sagt von ganzem Herz. Und ich habe über ihn Absolution ausgesprochen im Namen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vergib ich dir alle dein Schuld und Sünde. Und er weinte wie ein Kind. Und es ist mir gesagt worden, er starb, als wir in Israel waren. So ein glücklicher Mensch hat man nie gesehen. Er hat gestrahlt. Buße im Sterben ist der härteste Buße zu tun. Wissen Sie, was das bedeutet? Mein ganzes Leben war daneben. Der härteste Buße zu tun. Nein zu das ganze Leben. Aber ich habe gelernt, nein zu reden, zu schweigen, dass es eine Zeit zu schweigen gibt. Und das müssen wir lernen. Die Menschen, die sehr ruhig sind und gerne zuhören, dass es gibt eine Zeit, wenn sie reden muss. Und die Menschen wie ich, die sehr temperamentvoll und viel reden, wir müssen lernen, dass es ein Zeit zu schweigen gibt. Und in unserer Stärke ist immer unsere Schwäche. Das können Sie selbst überprüfen. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Das ist auch sehr interessant, das ist sogar vor dieser Beschweigen. Wer Gott sucht, wird ihn finden, verlieren das eigene Selbstsicherheit, verlieren das eigene Stolz. Es gibt alle möglichen Dinge, die es gut ist, dass wir verlieren. Schweigen. Hassen hat seine Zeit. Na, das ist ein schwerer. Noch schwieriger als tanzen, oder? Ja, hassen. Hassen hat seine Zeit. Das ist eine sehr schwierige für mich. Ich kann fast alles auslegen. Das finde ich sehr schwer. Wann hat man das Recht zu hassen? Wer kann mir ein Beispiel, denn gleich eine springt im Kopf. Wer ist mein schlimmster Feind? Mir selber. Und es gibt Dinge in mir, die ich hasse. Und mit Recht. Dann kann man hassen, wenn es gerichtet gegen sich selber. Zum Beispiel, nur ein triviales Beispiel, aber die nicht so trivial ist, auf jeden Fall für meinen Zahnarzt nicht trivial ist. Zu meinem 60. Geburtstag hat meine Frau's Cousine mich 60 Dimes gegeben. Wissen Sie, was Dime ist? Ja, ich glaube, er kennt das, ja. Das ist ein Karamell mit Schokolade überdeckt. Ich habe sehr Schwierigkeit, mich zu beherrschen mit 60 kleine Dimes. Eine für jeden Tag, dass ich 60 Tage lang meinen 60. Geburtstag genießen kann. Den nächsten Tag war der Schachtel leer. Dieser Teil von mir hasse ich. Ich will es weg. Da haben wir Recht zu hassen. Wir haben kein Recht, ein anderes zu hassen. Aber, und ich sage euch was sehr wichtig. Meine größte Kritik gegen diese Yasser Arafat und seine Art ist, dass sie mein Volk zu hassen bringen. Und das werden die Christen genauso tun, auch wenn sie sehr fromm reden. Sie werden auch hassen, wenn ihr Kinder wahllos umgebracht werden. Wenn sie hingeschickt werden, um zu Pizza und kommen nicht nach Hause. Wenn sie gelähmt sind, wahllos, nur weil sie Christen sind, werden sie auch hassen. Und das ist die Auswirkung von, was diese Arafats und sein Schergen tun. Sie führen uns zu hassen. Es gibt sehr wenig Menschen, die wie die große Viktor Frankl fähig sind, das zu erleben, ohne zu hassen. Viktor Frankl, ich mag Sie aufmerksam über ein Buch, die nicht von mir kommt, sondern von meiner Frau. Das ist ein sehr wichtiges Buch. Bitte schreiben Sie hin, das ist ein Buch, das Sie alle lesen soll. Es heißt Gott, Ja zum Leben, Gott zu Liebe, Ja zum Leben, über die Psychotherapie Viktor Frankl für Christen. Rosemarie Jaffin, Gott zuliebe, ja zum Leben. Viktor Frankl ging durch 4 Konzentrationslager, verliert seine junge Frau, sein Vater in seinen Armen, seine Mutter. Ich habe das einmal gesagt, aber ich wiederhole das, ohne zu hassen. Und was war seine Begründung? Er hat auch, ist ein sehr kluger Mann, nicht nur ein sehr gefühlsamer Mann. Wenn ich hasse, bin ich nicht besser als meine Verfolger. Er hat geweigert zu hassen. Statt zu hassen, hat er getröstet. Menschen in Not. Wir haben kein Recht, andere zu hassen. Und ich sage euch auch eines. Die Worte, die Schimpfworte, die wir benutzen gegen unsere Feinde, spiegeln uns und nicht die Feinde. Schauen Sie die Schimpfworte, die SS gegen die Juden. Untermenschen. Wer waren die Untermenschen? Die handeln nicht wie Menschen. Das war die SS und nicht die Juden. Minderwertige Rasse. Waren die Juden eine minderwertige Rasse oder wird diese Art von Schergon minderwertig in ihr Benehmen? Vorsicht für die Sprache, die sie benutzen. Denn sie kann sich zutiefst ihnen spiegeln und ins Gericht vorenthalten werden. Wir wollen nicht hassen. Nur haben wir das Recht, uns selbst zu hassen, was wir uns in uns nicht machen. Und ein Grenzfall ist, in dem Psalmen zu hassen, die Gott hassen. Ich würde denken, ein Christ wie ein Jude soll versuchen, dieser Hass in Mitgefühl für die Hassende, weil die wie die Playboys sind Menschen zu bemitleiden. Und wir haben Erfahrungen in die Straflage in Sibirien, wie Christen, echte Christen, für ihr Verfolg gebetet und versucht, denen zu lieben. Und das wirkt, wo Hass führt in umgekehrte Richtung. Auch wenn wir leidenschaftlich, ich bin eine leidenschaftliche Person, und leidenschaftliche Personen können sehr schnell hassen. Man muss das irgendwo bändigen, in eine andere Richtung bringen. Streit hat seine Zeit, Friede hat auch seine Zeit. Denken Sie, es steht in der Bibel, dass Gott steuert Krieg in alle Welt. Das steht in Psalm 46. Die Friedensbewegung war absolut theologisch falsch. Denn Jesus fragt Petrus in einem Text in Lukas-Evangelium, ich habe nicht genau den Ort, wo genau das ist, wie viele Schwerter hast du? Lukas sagt 2. Jesus sagt, das ist genug. Wir haben das Recht auf Verteidigung. Streit. Wir können in einen Streit kommen, in ein Recht um Verteidigung. Und ich denke an eine der humoristischsten Stellen in der ganzen Bibel. Ich habe ein Buch geschrieben über Humor in der Bibel. Manche Leute glauben nicht, dass es Humor in der Bibel gibt, weil sie die Juden nicht kennen und die Bibel ist voll mit Juden. Petrus bei der Verhaftung Jesu. Das ist eine der größten humoristischen Stellen in der ganzen Bibel. Humor bei den Juden passiert immer in die ernsteste Lage, oder fast immer. Schauen Sie, wie das war. Jesus wird verhaftet. Petrus hat sein Schwert. Ich nehme es an, dass Petrus wie ich kurzsichtig war, dass es sehr dunkel war. Denn Petrus geht auf die falsche Person. Das ist der erste Humor. Über wen geht er? Wie ein Knecht. Auf ein Knecht, nicht auf eine der Hauptleute. Er ist anscheinend kurzsichtig. Er brauchte Brille, aber Zeit hat damals nicht gegeben. Stand das Reihe, und das ist noch lustiger, statt dass er diese Knecht mindestens der Herz oder der Kopf, hau ihm nur das Ohr ab. Dann fängt er an zu schmunzeln. Ja, was ist los mit diesem Petrus? Und Jesus heilt der Ohr an. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich gehe immer von dir ab. Petrus, du hast Ohren und du hörst nicht. Ich habe meine Legionen Engel. Ich will verhaftet, ich will gekreuzigt. Ich will nicht, dass du mich verteidigst. Haben wir das gewusst? Das ist eine Zeichenhandlung. Und die Humor geht dahinter. Es gibt diese Geschichte über die Juden in Wien. Die Wiener, Hitler war Österreicher, Eichmann war Österreicher, Kaltenbrunner war Österreicher, die SS war weit übervertreten und in Österreich und die war viel antisemitischer als die Deutschen. Das ist eine Wahrheit. Und da waren die Juden in Wien, die warten, abtransportiert zu sein.
Und in diesem Moment fliegt eine Taube über den und lässt was auf die Kopf von einem. Und er sagt, schau mal, nur in solchen Zeiten wagen Sie sowas zu machen. Und sagt die Kopf, das ist die ernste Lage. Aber das ist jüdische Humor und die passiert ständig in die ernste Lage.
Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie es damit plagen. Nochmal hier, jetzt Gott plagt die Menschen. Ein interessantes Gottesbild. Wo kommt das her? Ja, aus dem Sündenfall. Die Menschen werden mit Arbeit geplagt, mit schwerer Arbeit. Das Interessante ist, was in Deutschland passiert ist. Die alte Kritik über die Deutschen leben, um zu arbeiten. Und heute arbeiten sie wenig, damit sie leben können. Kein Volk hat so viel Freizeit wie die Deutschen, keiner hat so viel Urlaubstag wie die Deutschen. In Amerika kriegt man 12 Tage Urlaub im Jahr, in Deutschland 30. Das ist sehr interessant, diese plagende Arbeit. Arbeit war ein sehr wichtiger Lebensinhalt für die Deutschen und man ist von einem Extrem in das andere gegangen. Eine Plage. Arbeit kann eine Plage sein. Wenn man gemobbt ist, kann eine Plage sein, wenn man einen schweren Chef hat. Es kann eine Plage sein, wenn man die falsche Arbeit kommt. Ich sag Menschen, geh nicht, wo man Arbeit gibt, sondern geh, wo man arbeiten will. Und auch wenn man arbeitslos eine gewisse Zeit bleibt, weil es geht Leben lang, dass man tut, was man wirklich tun will. Sie sind glücklicher als Prediger, als Lokführer. Sie haben, ja, oder? Das war das Richtige für Sie. Wissen Sie, eine der haarsträubendsten Erlebnisse, die ich je gehabt habe, war mit einem Lokführer. Er kommt zu mir nach einem Vortrag und sagt, ich habe die Juden nach Auschwitz gebracht. Und ich könnte nichts tun und habe genau gesehen, alles, was vorgeht. Und ich muss das tun. Und er ist schrecklich geplagt mit diesem Bild. Und seine Gewissen. Und er ist ein Christ. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Das ist die Schöpfung. Und die Plage der Arbeit kommt aus dem Weg von der Schöpfung. Der Sündenfall. Und die Urgeschichte. Nicht diese Ur, sondern die UR-Geschichte. Und jetzt kommt ein sehr faszinierender Satz. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Der beste Buch, den der Liebenzeller Verlag je veröffentlicht, viel besser als alles, was von Jaffin kommt, ist ein Buch, die heißt Ewigkeit in ihrem Herzen von Dan Richardson. Und das ist ein Buch, das jeder leben muss. Das ist ein zentrales Buch für jeden Christ. Denn er widerspricht die ganze theologische Kenntnis von Monotheismus und Polytheismus. Sie kennen das Buch. Es ist ein hervorragendes Buch. Meine Frau liest es gerade jetzt am Moment. Ich habe sehr durchgearbeitet. Ein faszinierendes Buch. Richardson kennt wie jeder beschäftigt die Auffassung der Theologen, dass die Entwicklung in die Kultur ist von einem Glaube an mehrere Götzen, bis man zu einem einen Gott kommt. Und die Erkenntnis kommt natürlich durch Israel zuerst und dann weiter im Christentum und auch in Islam, auch wenn das eine Götze ist. Aber Richardson entdeckte genau das Gegenteil und widersprach die ganze wissenschaftliche Literatur in Missionswissenschaft. Ich glaube, in lieben Selbst wird dieses Buch sehr benutzt sein, für Missionare. Er hat mehrere Stammen in verschiedenen Teilen der Welt entdeckt, die ein ursprüngliches Verständnis von ein Gott gehabt haben. Und dass diese Kenntnis überdeckt ist durch Götzenglaube, durch eine Art oder andere. Und das steht natürlich in Bezug zu Römer 1, dass die Heiden haben ein Verständnis, es steht da, ein Verständnis über einen Gott, der Regen, Ernte und so weiter, ein Schöpfergott. Das ist sehr, sehr faszinierend. Und ich habe erlebt, als eine Inder-Missionare bei uns sprach in Malmsheim, ich habe irgendwo gehört, dass in die Ayurvedas das hinduistische Glaube, das monotheistische Verständnis, er sagt genau das ist auch in Indien, die Urschichten der hinduistische Glaube ist monotheistisch und es wird dann so ein polytheistischer Glaube sein. Wahrscheinlich monotheistisch aus einer Kenntnis von Jesaja, von Juden, die ausgewandert hat unter Mohammed, ja, die nach Bombay gekommen sind, ja. Mit Ewigkeit, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hatte die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Jetzt, Theodor Fontane, für meinen Geschmack mit Abstand der größte deutsche Romancier, hat einmal gesagt, und das ist tiefsinnig, wenn ich fertig mit dem ersten Kapitel ein Roman, das ganze Buch ist fertig. Das ist auch wahr mit meiner Lyrik. Wenn ich fertig mit der ersten Inspiration, alles sonst geht weiter. Das ist wahr mit der Bibel. Denn die ganze die Zentrum der ganzen Bibel ist eingelegt in Genesis 1 und 2 und dort dann die ganze Genesis. Was sagt uns Genesis 1 und 2? Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Er hat alles, was er schuf, war gut oder sehr gut, und er hat die Menschen in sein Bild gemacht. Und die modernen Theologen sagen, dies sind zwei verschiedenen Überlieferungen. Die ältere ist von Lehm ist das Wort, ja, auf Deutsch, gemacht werden, oder Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub, von Erde gemacht. Das bedeutet, dass der Mensch sterben wird. Und die andere ist die priesterliche Interpretation. Das ist alles Geschwätz. Gott hat uns geschafft, dass wir ihn gleich werden. Und das ist verloren gegangen durch den Sündenfall. Und das ist Genesis 2. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und die ganze Bibel ist hier hingelegt auf der Weg zu Jesus. Die schrittweise Offenbarung über den Messias, 1. Mose 3, einer wird kommen, der Schlange sein Kopf zu zertreten, 1. Mose 12, Abraham durch das Haus und Geschlecht der Israel, 1. Mose 49, Judah, das Stamm Judah, 2. Samuel Stephen, der Haus und Geschlecht der David, und dann durch das ganze Psalm 22 und das Jesaja-Evangelium, sind die Wegvorbereitung über die Erkenntnis des Messias und was er bringen wird. Und was bringt er? Siehe, der Mensch. Es ist negativ gesagt, aber das ist die einzige wahre Mensch. In Psalm 22, welche Jesus vollständig am Kreuz betet, ich will nicht die Beweise jetzt geben, die Mensch kommt nie vor als ein Mensch, sondern als ein reißendes Tier. Denn das sind wir. Reißende Tiere gegen Gott. Christus ist die wiederhergestellte Bildgleichnis Gottes. Und Heiligung ist seine Weg für uns, dass wir das in sein Reich durch sein Kreuzestun übernehmen kann. Die ganze zentrale Geschichte der Bibel ist alles eingelegt am Anfang. Habt ihr verstanden? Genesis 1 und Genesis 2. Gott hat uns in Bildgleichnis geschaffen. Wir werden wegfallen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, aus Erde gemacht. Was vergänglich ist. Und dann die konsequente Offenbarung über den Messias. Und dann am Kreuz. Jesus betet Psalm 22 und die Menschen sind nur als tierische Gestalten, nicht als Menschen. Und Jesus stellt wieder die Einheit zwischen dem Mensch und dem Vater in ihn. Und der Weg der Heiligung, und das ist der Weg des Neuen Testaments, ist der Weg, uns immer näher zu ihm, dass wir in sein Reich ihn gleich werden. Und damit ist wiederhergestellt die Bildgleichnis in Christus. Es steht mehrere Stellen, wir werden ihn gleich sein in seinem Reich. Und dann die Geschichte, der Weg der Heilsgeschichte. Was ist das Thema Genesis? Ich habe viele Bücher über Genesis geschrieben. Ich glaube, fast alles behandelt. Die Geschichte ist Bruderhass und Brudermord. Schauen die, mit Kain und Abel fängt das an. Das geht, gehen sie durch die ganze Geschichte. Das geht mit Jakob und Esau. Das geht Josef und seine Brüder vor allem. Josef und seine Brüder, Kain und Abel. Der Papst Johannes der 23, selten, dass ich einen Papst zitiere, aber er war ein großer Christ. Ist nicht mein Papst, er war ein großer Christ. Er starb mit den Worten, vergib uns kein, wir Christen, wir haben unser Bruder Abel, die Juden, umgebracht sein. Hier ist angelegt das ganze Zwei-Bund-Theologie, das ganze Bibel, ganze Alte Testament in Genesis. Die Hass zwischen Juden und Christen. Erst die Juden gegen die Christen, die alle zuerst Juden waren, ob das Jesus oder Paulus und so weiter, und dann zurück die Hass der Christen gegen der Juden. Und das ist Josef und seine Brüder. Denn Josef sind die Juden und die Brüder wollen Israel weg. Die Segen weg, der Segen gehört nur uns. Und Israel wird ständig verfolgt und Josef bringt das Heil für die Christen. Das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus. Und wenn Jesus wiederkommt, er wird uns Christen wegbringen, die Entrückung, und er wird Israel taufen. Und das Heil kommt von den Juden, und das ist von Jesus. Jesus ist Jude. Alles ist eingelegt hier in die erste Kapitel der Bibel. Das ganze Heilsgeschehen und dann das Problem der Heilsgeschichte und der Problem zwischen Juden und Christen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, das haben wir ausgelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und damit wollen wir auch enden, weder Anfang noch Ende. Wer von euch kann eure Geburt erinnern? Niemand. Und wer kann eure Tod erinnern? Niemand. Das bedeutet, Anfang und Ende steht in Gottes Hände. Und wir stehen hilflos gegen beides. Ich kann meine eigenen Eltern nicht auswählen und ich darf meinen eigenen Tod nicht auswählen. Alles steht in seine Hände. Und wissen Sie, das ist ein zentrales Thema der Bibel, A und O. Anfang und Ende. Jesus ruft sein Jünger am See Genezareth. Und am Schluss ruft er zurück am See zum See Genezareth. Anfang und Ende. Das ist ein Thema, die ich sehr ausführlich irgendwann in einem Vortrag ausarbeiten wird. Das Herr, der Herr, der A und O. Wie ich gesagt habe, ich glaube heute, dass Jesus Vater, der Gott Israel, ist die Anfang und Ende des Heils geschehen. Also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, und er holt Jesus aus dem Grab. Jesus trägt das Heilsgeschehen für uns. Nochmal A und O. Anfang und Ende. Und damit wollen wir heute diese Stunde beenden. Ich bin froh für denen, die kommen. Es ist eine sehr haarsträubende Sache. Wie wenig Leute wollen sich in der Bibel vertiefen. Dann sind wir Spreu für den Wind, wenn es geht nur um Power, um Wellness, um besondere Erlebnisse. Ich bin froh, dass ihr da seid. Meine Frau sagt, David, schimpft nicht die Leute, die kommen, die sind die richtigen Leute. Nein, ich schimpfe die leeren Bänke hier für die Leute, die nicht gekommen sind. Wer harret bis ans Ende, wird selig sein. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Meine Zeit, Herr Jesus, steht in deine Hände. Ich kenne weder mein Anfang noch meine Ende. Ich kenne keine Wege, die ich gehen kann, der mir den Tod, der letzte Feind, überwinden kann. Kein Weg kenne ich, der mich im tiefsten Sinn wahrlich erfüllen kann. Du bist der Weg und du bist mein Weg. Und das wollen wir alles so leben, in die schmale Weg dein Kreuzes nachfolgen. Nicht schmal aus Angst und Kleinlichkeit, sondern so groß, wie der Weg zu dein Kreuz und deine Erlösung ist. Wir danken dir. Du bist der, der war und der ist und der kommen wird. Mein Anfang und mein Ende. Amen.